Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Lippies. Ich bin Online-Redakteurin beim Magazin MIT Technology Review. Heute sitzen hier mit mir meine Kollegen Andrea Hoferichter. Hallo Andrea.
Hallo Jenny.
Und Wolfgang Stieler ist auch dabei. Hallo Wolfgang.
Hallo Jenny.
In dieser Woche beschäftigen wir uns mit zwei Themen. Zunächst soll es um einen neuen Stoff für Textilien gehen. Die Forschenden haben sich dafür vom Fell der Eisbären inspirieren lassen. Ihr strickfähiges Garn ist dabei so effektiv, dass schon ein dünner Pulli daraus gut warm hält. Beim zweiten Thema schauen wir uns mal näher den Fall New York Times gegen OpenAI an. Endlich, möchte ich fast sagen, denn die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien dauern ja schon länger an und wir beleuchten, worum es geht und wo die Fallstricke da liegen. Unser Tipp der Woche ist diesmal eine Doku. Sie heißt Alles ist eins außer der Null. Unser erstes Thema passt eigentlich gut zu den winterlichen Temperaturen oder winterlichem Wetter der vergangenen Tage. Wenn man eine dicke und isolierende Jacke anhatte, dann war das alles ganz prima und man konnte einen schönen Schneespaziergang machen. Allerdings ist zum Beispiel meine Jacke echt sehr dick, sodass ich mich manchmal ein bisschen unbeweglich darin fühle. Zwar warm, aber eben etwas eingeengt. Und wenn man da aber einen Blick auf künftige Materialien wirft, gibt es gute Aussichten. Denn an einer chinesischen Universität haben Forschende ein Garn entwickelt, das wärmeisolierend und strickfähig ist. Als Vorbild für ihren neuartigen Faden haben die Wissenschaftler das Fell der Eisbären genommen. Andrea, du hast dir das Paper durchgelesen. Was macht denn die Haare des Eisbären so interessant oder so besonders?
Wie besonders das in der Tierwelt ist, das weiß ich gar nicht mal so. Aber der Aufbau, den die Forschenden da kopiert haben, ist eben ein Kern, der porös ist, der also viel Luft enthält, was sehr wärmeisolierend birgt und eine elastische Hülle drumherum. Und damit konnten die Forschenden ein Problem lösen, denn das Material, mit dem sie arbeiten, sind Aerogele oder Aerogele, die ohnehin eben auch diese Porosität schon in sich haben und deshalb sehr wärmeisolierend wirken, die aber bisher immer einfach zu brüchig waren. Und sie haben eben an diesem Eisbärenfell gesehen, okay, vielleicht wenn wir da eine flexible Hülle drum machen, in diesem Fall allerdings aus einem Kunststoff, dann könnte das als Garn taugen. Und das ist, die Rechnung ist eigentlich auch aufgegangen.
Diese Aerogele, wo kommen die her? Kennt man die schon?
Die kennt man schon länger. Also ich glaube, die ersten Herstellungen, das ist jetzt schon fast 100 Jahre her, Anfang der 1930er Jahre, hat die schon mal jemand hergestellt. Die werden üblicherweise oder die meistens werden sie aus so Silikaten hergestellt, also so sandähnlichen Verbindungen und kommen dann auch seit einiger Zeit werden die in der Baubranche schon mal getestet als Zusatz zu Putzen oder auch im Beton, habe ich schon mal gelesen, um dazu für mehr Wärmedämmung zu sorgen. Auch als Einblasdämmung oder so sind die schon im Spiel. Aber für Kleidung wurde dieser wärmedämmende Effekt eben bisher noch nicht genutzt.
Weiß man, wie die darauf gekommen sind oder das stand wahrscheinlich nicht
im Paper? Das stand in der Publikation nicht drin. Also die Versuche, aus diesen aerogelen Fasern zu machen, ist jetzt nicht ganz neu bisher. Also die haben auch unterschiedlichste Verfahren bis jetzt getestet und ist aber immer nicht zu einem Garn gekommen, dass man dann tatsächlich hinterher auch stricken oder weben oder sonst was machen kann.
Genau. Ja.
Und das ist denen jetzt halt gelungen.
Und wie ist dieses Herstellungsverfahren? Ist das dann kompliziert oder also mussten die das ganz neu erfinden? Oder?
Nee, also zumindest wenn man das in dem Paper sieht, dann sieht das eigentlich relativ unspektakulär aus. Also die drücken also so einen Faden aus diesem Aerogel aus so einer Düse raus. Und dieses Aerogel besteht in diesem Fall nicht aus so einem sandähnlichen Verbindung, sondern aus einem Kunststoff, einem Biokunststoff, der aus Chitin gewonnen wird, Chitosan. Das steckt zum Beispiel in so Schalen von Krabben oder
so. Ja, stimmt.
Genau. Und dann brauchen sie einfach noch eine Kältequelle und damit sich diese Chitosan-Moleküle dann so ausrichten, dass sie ganz viele Poren um sich herum lassen. Und dann wird es gefriert, getrocknet noch und dann haben sie im Grunde diese, den Kern der Faser und den und diese Faser ziehen sie dann noch durch ein Bad aus thermoplastischem Polyurethan, sodass sich dann eine Kunststoffhülle drumherum bildet. Das Polyurethan kennt man vielleicht auch so von so dünneren Regenklamotten oder so, dass das auch drauf beschichtet.
Ah, okay.
Also vielleicht als kleine Ergänzung, es gab schon, nur weil wir das auch einmal gemeldet haben, also wir hatten das auch auf unserer Hardware-Seite, Jacken, wo angeblich Aerogel mit verarbeitet ist. Das war aber in Form von einem Granulat, wo sie dann halt so eine Schicht noch aufgebracht haben. Also keine echten Fasern aus Aerogel.
Genau, ja.
Du sagtest gerade Biokunststoff, das ist aber im Kern, ne? Und der Mantel ist dann wieder
ein richtiger Kunststoff,
normaler Kunststoff sozusagen. Also ist wahrscheinlich nicht biologisch abbaubar, das Ganze.
Ja, wobei der innere Kunststoff, das ist ja jetzt nur die Quelle, ist Bio, ne? Dann die Abbaubarkeit. Okay. Also was die Recyclingfähigkeit angeht von diesen Fasern, dazu haben die Forschenden da nichts geschrieben. Das wäre sicherlich nochmal extra zu prüfen, ob das auch taugt.
Aber sie haben da jetzt schon tatsächlich ein Pullover oder sowas draus gestrickt oder ein Oberteil?
Genau, also sie haben da einen Garn draus gemacht und sie haben da einen Strickpulli draus gemacht, der ist weiß, hat einen V-Ausschnitt und sieht ein bisschen grob gestrickt aus. Ich weiß nicht, ob diese Faser vielleicht nicht ganz gleichmäßig dünn ist.
Ah ja, okay.
Aber ansonsten sieht der ganz normal aus wie ein Strickpulli und dann haben sie halt einen Probanden genommen, der hat den auch angezogen und hat sich irgendwo hingestellt, wo minus 20 Grad waren und hat auch zum Vergleich noch eine Daunenjacke angezogen und einen Baumwollpulli und auch einen aus Polymertextilien. Und dann kam eben dabei raus, dass dieser Pulli offenbar so warm ist wie die Daunenjacke, die ungefähr fünfmal so dick war wie dieser Pulli. Also ist jetzt natürlich nicht so eine Michelin-Männchen Jacke, also eine etwas dünnere Daunenjacke, aber trotzdem war der Effekt auch deutlich zu messen, dass das sehr isolierend gewirkt hat.
Okay, man hat sich nicht auf Aussagen von dem Probanden verlassen.
Nein, die haben gemessen, sie haben also quasi am Pulli gemessen, wie da die Temperatur war und wenn die, je wärmer die war, desto mehr Körperwärme wurde ja offensichtlich nach außen abgegeben und daraus konnten sie das ermitteln.
Ja, das klingt ja jetzt ganz nett. Also der war weiß da in der Dings.
Genau, der war weiß, aber die haben auch schon getestet, dass sich dieses Garn auch färben lässt. Das ist überhaupt kein Problem. Und dass es sich auch waschen lässt, ohne dann an irgendwelchen Qualitäten Einbußen zu erleiden. Sie haben es auch gestreckt und gebogen und alles Mögliche. Also das scheint mechanisch stabil zu sein.
Das klingt gut. Wann kann ich denn jetzt so einen Eisbärenfellpulli kaufen und anziehen? Für den nächsten Winter?
Das kann ich dir nicht sagen. Also die Pläne der Forschenden sind auf jeden Fall, das in größeren Mengen herzustellen. Aber wann sie das, ob sie da jemanden Industriepartner finden oder so, der das dann übernimmt, das war aus der Studie zumindest nicht zu entnehmen.
Coole Sache auf jeden Fall. Vielen Dank für die Infos, Andrea. Wer mag, kann das Ganze nochmal nachlesen, denn Andrea hat schon das Ganze in eine Textform ins Internet gestrickt quasi. Vielen Dank. Wolfgang, wir sprechen jetzt mal wieder über KI und zwar über ein Thema, über das wir hier im Podcast meines Wissens noch nicht geredet haben. Es geht um den Fall New York Times versus OpenAI. Ende letzten Jahres hatte die größte US-amerikanische Zeitung, New York Times OpenAI und Microsoft verklagt. Der Vorwurf, die beiden Tech-Konzerne sollen unerlaubt Millionen von Artikeln der Zeitung verwendet haben, um damit ihre KI-Technik zu trainieren. Und die Times argumentiert weiter, indem diese Artikel für verschiedene Chatmodelle verwendet werden, würde nämlich auch die Suchmaschine, wo ja ChatGPT integriert ist, mit der Zeitung quasi in Konkurrenz treten. Eine konkrete Schadenssumme hat die New York Times jetzt nicht genannt, sprach allerdings von einem Schaden in Milliardenhöhe, für den die Unternehmen jetzt verantwortlich sein sollen. Wenn ich mich recht erinnere, hieß es auch im letzten Sommer schon, dass die New York Times eine Klage gegen OpenAI prüft. Und jetzt liegt sie denn tatsächlich auch vor. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Was sagt denn OpenAI dazu jetzt? Oder wie wehren die sich, Wolfgang?
Ja, da muss man vielleicht noch mal ein bisschen mehr auseinanderfummeln, um was es da eigentlich in diesem Fall geht. Also es gibt mehrere verschiedene Klagen gegen OpenAI mittlerweile. Im letzten Herbst gab es bereits Klagen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und die haben was Ähnliches bemängelt, nämlich dass OpenAI urheberrechtlich geschütztes Material verwendet hat um seine Sprachmodelle zu trainieren. Wie wir ja alle wissen, hat OpenAI halt ganz, ganz, ganz viele Daten eingesammelt, um die großen Sprachmodelle zu trainieren. Und das meiste davon kommt halt aus dem Internet, aus Sammlungen von Crawlern, also Programmen, die automatisiert das Internet absurfen und die Inhalte halt kopieren, nochmal aufbereiten und in Datenbanken reinschmeißen. Und da ist es zum einen natürlich die Frage, dürfen die das ohne Genehmigung? Die Frage ist juristisch nicht ganz klar, umstritten. OpenAI ist da der Auffassung, wir machen das ja zu Forschungs- und Entwicklungszwecken und außerdem ist es nicht verboten, also ist es erlaubt. Und mittlerweile haben sie ja auch für Webseitenbetreiber die Möglichkeit, die technische Möglichkeit geschaffen, dagegen Einspruch zu erheben und das nicht zu erlauben. Damals gab es diese Möglichkeit noch nicht und sie haben diese Daten abgefischt. Bei den Schriftstellern gibt es aber noch eine Besonderheit. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass bei den, und das haben sie in ihrer Klageschrift halt mit auch aufgeführt, dass bei den Datensammlungen, die OpenAI damals verwendet hat, auch Sammlungen von raubkopierten Büchern drin waren. Mhm. So, ne, Pirate Libraries. Und da war eindeutig Copyright geschütztes Material dabei, unter anderem eben auch mehrere Bücher von George R. R. Martin, also dem Typen, der Game of Thrones geschrieben hat. So. Und das haben sie ganz lustig nachgewiesen in ihrer Klageschrift, haben sie nämlich Lückentext genommen dann halt, also als Prompt, ne, dem ChatGPT gegeben und Namen rausgelassen. Und zwar Namen von irgendwelchen obskuren Nebenfiguren, die in Game of Thrones halt selten vorkommen, doch eingeführt waren, aber die sich halt kein normaler Mensch merken kann. Und ChatGPT hat halt diese Textstellen richtig ergänzt mit den korrekten Namen. Das haben sie als Beleg dafür genommen, dass das halt damit trainiert worden ist. Anders wäre das nicht möglich gewesen. So, bei der New York Times, also da geht es wirklich um das Training. Ne? Es geht darum, ihr habt hier geklautes Material genommen, um eure Modelle zu trainieren. Bei der New York Times, die haben sich jetzt nicht damit aufgehalten zu sagen, ihr habt jetzt hier Material gestohlen, um die Modelle damit zu trainieren, weil es ja tatsächlich auch sein kann, dass es bereits veröffentlichte Texte waren oder dass OpenAI auch ganz normal bezahlt hat, um an diese Texte zu kommen.
Okay, ja,
selbst wenn die hinter einer Bezahlschranke waren, haben die halt einfach eine Zeitung gekauft und haben sie dann sozusagen dem Modell zu lesen gegeben. Die Frage ist, ist das erlaubt oder nicht? Ist noch ein bisschen komplizierter, sondern die Anwälte von der New York Times argumentieren damit, dass das dazu führt, dass ChatGPT bzw. Bing, was auf ChatGPT zurückgreift, in der Lage ist, Originalartikel von der New York Times, die eigentlich hinter einer Bezahlschranke liegen, wortwörtlich wiederzugeben. Nun kann man oder haben die Anwälte von OpenAI das auch gleich angegriffen, dieses Argument. Haben gesagt, das mag wohl sein, dass sie das geschafft hat. Also das ist auch in der Klageschrift dokumentiert, die auch online einsehbar ist. Aber das habt ihr nur mit Tricks geschafft. Das habt ihr geschafft, indem ihr im Grunde genommen die Software gehackt habt. Wenn ihr das so gemacht habt, dann widerspricht das unseren Nutzungsbedingungen. Also habt ihr die Software in einer Art und Weise verwendet, wie sie eigentlich illegal ist und deswegen haben wir damit nichts zu tun.
Ja.
Also wenn da jemand was Verbotenes mit macht und da kommt was Verbotenes bei raus, sind wir raus. So.
Okay.
So, was die Sache zusätzlich noch kompliziert macht, ist eben diese bei dieser Trainingsfrage, ist, dass es in den USA eine andere Rechtslage gibt als hier. Natürlich, keine Überraschung. In den USA gibt es da noch das Konstrukt des Fair Use, fairer Gebrauch. Das ist so eine Ausnahme von diesem Urheberrechtsschutz, die immer dann greift, wenn es darum geht, dass jemand was macht und eigentlich Copyright-geschütztes Material verwendet, um irgendwas zu entwickeln, zu erfinden, ein tolles neues Kunstwerk, irgendeine Innovation, ein wichtiges Buch schreibt und so. Dann muss er nicht, also dann kann er in die Bibliothek gehen und lesen und sich Bilder angucken. Und kann dann hinterher sein eigenes Werk schaffen und muss nicht für alles, was was diese Person vorher gelesen oder sich angeguckt hat, Lizenzgebühren zahlen. Das haben die Gesetzgeber in den USA damals sich überlegt, würde den Fortschritt, den allgemeinen Fortschritt zu sehr bremsen. Das ginge so nicht und deswegen wäre das möglich. Und OpenAI beruft sich auf diesen Fair Use, in dem Fall ganz grundsätzlich. Ja, und dann ist eben die New York Times hat gesagt, nee, das, was ihr macht, ist kein Fortschritt, sondern es ist einfach nur Diebstahl. Ihr habt dieses Material genommen und verdient mit dem geklauten Material einfach ganz viel Geld, gebt uns nichts ab. Deswegen kann man nicht sagen, das ist ein Fortschritt, den der Allgemeinheit nützt. Das nützt nur OpenAI und sonst niemand und deswegen kann man das hier nicht gelten lassen. Da ist völlig offen die Frage, wie wird sich das Gericht in dieser Hinsicht verhalten?
Oh Mann, ist das nicht auch so eine ähnliche Debatte wie was Google ausspuckt sozusagen, wenn man nach bestimmten Themen sucht, die Vorspende von den Artikeln?
Ja, genau, das Ganze erinnert an die Debatte um das sogenannte Leistungsschutzrecht, wo dann unter anderem in Europa einfach durchgesetzt worden ist, dass nur noch sehr kurze Textschnipsel, die von Google als Suchmaschine angezeigt werden, als Zitate gelten und alles andere halt schon auch eine Leistung desjenigen ist, der diese Texte zur Verfügung gestellt hat und entsprechend vergütet werden muss. Und ja, das verhält sich jetzt ganz ähnlich. Ich wollte gerade auch auf Europa nochmal zurückkommen. Also in Europa ist es halt auch so, da gibt es im Moment keine Klage. Aber da gibt es Vereinigungen von Urhebern, und es gibt zum Beispiel den Deutschen Börsenverein des Deutschen Buchhandels, die argumentieren beide, dass alleine schon durch dieses Abgreifen von Daten aus dem Internet, durch dieses Scrolling, dass dabei eine Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material stattfindet. Also du musst es ja reinkopieren in deine Datenbank. Das ist eine Vervielfältigung, sagen die. Und eine Vervielfältigung ist halt ohne Erlaubnis des Urhebers nicht gestattet. Dafür müssten Lizenzen gezahlt werden. Auch da ist wiederum die Frage, ob Gerichte das gelten lassen, weil das Material nicht einfach so kopiert wird, sondern nochmal aufbereitet, da werden Duplikate rausgemacht etc. Das wird nur auszugsweise in den Datenbanken gespeichert und wird noch weiter verarbeitet. Und dann ist die Frage, was ist mit dem Training? Ist das Training erlaubt? Und da berufen sich die OpenAIs und Googles dieser Welt darauf, dass das ja im Grunde genommen so eine Art Big Data Analyse von großen Datenbeständen wäre, die in Europa ausdrücklich erlaubt ist. Da gibt es ein Gesetz für. Und das ist eben auch die Frage, kann man dieses Gesetz jetzt darauf anwenden? Also eine Menge juristischer Feinheiten.
Ja.
Und die Frage ist, was sagt uns das jetzt alles? Was lernen wir da draus? Und wie wird es in Zukunft weitergehen? Das war ja die Frage. Deswegen haben wir uns das jetzt nochmal genauer angeguckt.
Genau.
Ja.
Ich hatte noch ganz kurz, ich hatte noch gelesen, dass Axel Springer und ich glaube noch diverse andere deutsche Verlage sich da irgendwie auch mit OpenAI irgendeinen Deal ausgehandelt haben.
Genau, das ist genau der Punkt. Also erstens denke ich, kann man sagen, bisher hat OpenAI und das gilt auch für Meta und ich meine auch für Google, zumindest für die leistungsfähigsten Modelle von Google, haben also die Hersteller dieser großen Sprachmodelle sich bedeckt gehalten, was die Trainingsdatensätze angeht. Ich denke, das wird auf die Dauer nicht gehen, da werden sie nicht dran vorbeikommen. Das bedeutet aber, im Moment ist es halt mit den Beweisen ganz schwer. Die Kläger, kannst du an all diesen Prozessen sehen, versuchen zu belegen gegenüber dem Gericht, dass die Trainingsdaten irgendwas enthalten, was sie nicht enthalten sollten. Wenn die zum Beispiel der AI Act in Kraft tritt, wenn in den USA, wenn in China entsprechende Regelungen in Kraft sind, die Hersteller zu einer größeren Transparenz verpflichten. Dann müssen sie möglicherweise zumindest gegenüber Behörden offenlegen, was für Trainingsdaten sie verwendet haben. Dann können sie sich da nicht mehr so leicht rausreden. Hm. So, und dann ist die nächste Frage, bleibt es bei dieser harten Konfrontation? Das, was du gesagt hast, ne, Milliarden Schadensersatz, genau, ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist, dass im Grunde genommen dann auch das zugrunde liegende Modell, GPT, also GPT-4 oder GPT, wie heißt das Ding jetzt? GPT-4 Turbo,
ja, genau.
Illegal wäre, also das Training wäre illegal. Der Kläger könnte, wenn das Gericht dieser Klage vollkommen folgt in allen Belangen, könnte der Kläger verlangen, dass das Modell gelöscht wird, nicht mehr im Internet bereitgestellt. Und dass mindestens die Trainingsdaten, die da nicht drin sein sollten, gelöscht werden. Und wenn OpenAI ein neues Modell trainiert, dass dann auch natürlich keine urheberrechtlich geschützten Daten mehr drin sind. Hm. Und dann müssten sie ein neues Modell bauen mit einem neueren, mit einem sauberen Datensatz. Das kriegen sie aber nicht einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Das dauert lange und kostet viel Geld.
Ich glaube, das hat man ja schon gesagt, das wäre dann nur ein Modell mit solchen Daten, die nur frei verfügbar wäre, wäre witzlos im Prinzip.
Sie haben gesagt, das geht nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Vielleicht geht es nicht in dieser Allgemeinheit für ChatGPT 4. Aber es geht für kleinere Spezialfälle, das auf jeden Fall. Und da gibt es ja auch Beispiele für. Zumindest im Bildbereich gibt es ein Beispiel, das ist Adobe mit Firefly.
Stimmt, das war so eine Erweiterung. Ne?
Die haben, genau, das ist eine Erweiterung von Photoshop. Mhm. Die haben von Anfang an gesagt, wir lassen uns da auf keine Risiken ein, was das Urheberrecht angeht. Wir verwenden nur entweder wirklich gemeinfreies Material, also nach Copyleft License, eindeutig weiterverwendbares Material für unser Training oder eben welches, das wir sauber lizenziert haben, wo wir für bezahlt haben. Also das ist klar, das ist für den Bildbereich, aber im Grunde genommen geht das schon. Es gab zwischendurch Meldungen über Verhandlungen von OpenAI zum Beispiel mit Presseagenturen, wo die auch darüber verhandelt haben, dass Modelle trainiert werden auf dem Korpus der Pressemeldungen von AFP oder whatever und dann ganz eindeutig nur lizenziertes Textmaterial verwendet haben. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich ginge das schon. Und Der springende Punkt ist aber, dass es ja der New York Times und natürlich auch den Schriftstellern nicht unbedingt darum geht, OpenAI zu zerstören, sondern ein Stück von dem Kuchen abzubekommen.
Ach so, ja, okay. Genau.
Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sowas Ähnliches passiert wie eben mit Axel Springer, dass es also Lizenzverhandlungen gibt. Und die Summen, die dabei rauskommen, höher sind als das, was OpenAI jetzt bietet. Angeblich hat es ja auch schon letztes Jahr mit der New York Times Lizenzverhandlungen gegeben. Hm. Das haben die auch in der Klageschrift geschrieben, dass es diese Verhandlungen gab, dass die aber vollkommen unbefriedigend verlaufen seien.
Genau, das
und es gibt auch Leute, die sagen, also Axel Springer, der Axel Springer Verlag zahlt angeblich mehrere 10 Millionen bekommt mehrere 10 Millionen an von OpenAI. Aber es gibt Leute, die sagen, das ist ein Witz, das ist ein Trinkgeld, verglichen mit den Umsätzen, die sie damit machen. Aber irgendwo zwischen den Milliardensummen und den mehrere 10 Millionen, denke ich, wird sich das bewegen. Und ich glaube auch, dass das nicht aufzuhalten sein wird, diese Entwicklung. Das können die jetzt mal versuchen. Aber ich denke nicht, dass OpenAI da vollkommen ungeschoren bei rauskommt. Und das bedeutet, dass es weitere Klagen gibt und dass es auch weitere Klagen gegen weitere Hersteller gibt, gegen die Microsofts dieser Welt, die ja direkt von den Sprachmodellen von OpenAI profitieren. Aber eben auch Meta und Google werden ein ähnliches Problem bekommen. Und auch andere Hersteller großer Sprachmodelle werden ein ähnliches Problem bekommen. Und es wird darauf, ich denke, es muss darauf hinauslaufen, dass es irgendein Agreement gibt, für solche Daten dann zu bezahlen.
Müsste OpenAI tief in die Tasche greifen, wenn er quasi wie so Tantiemen, stelle ich mir das so ein bisschen vor.
Ja, ja, man könnte sich das so vorstellen wie Tantiemen. Also letztendlich hat ja auch Google in den sauren Apfel gebissen und Urheberrechtsabgaben bezahlt. Das kann auch nicht anders funktionieren, weil sie in der Tat davon profitieren, dass dieses Datenmaterial zur Verfügung gestellt wird. Und das wird sich noch verschärfen, dieses Problem, weil ja diese KI-Suchmaschinen, also die KI-Chat-Suche, nicht nur auf das Training zurückgreift, sondern eben auch auf ganz aktuelle Daten, die sie bei einer Internetsuche erheben, und die fassen sie dann ja auch nochmal zusammen in der geschlossenen Antwort, so aus verschiedenen Quellen. Und auch dafür sind sie natürlich darauf angewiesen, möglichst gutes, möglichst reichhaltiges Material bei der Internetsuche zu bekommen und nicht ständig vor verschlossenen Türen zu stehen. Sonst haben sie ja halt keine aktuellen Informationen. Genau. Schlagzeilen, Nachrichten, Wetter, was immer man sich vorstellen kann. Was aber bedeutet, dass dann die Suchmaschine nutzlos wird, was dann aber auch wiederum bedeutet, dass die Seiten, die normalerweise in irgendeiner Weise davon profitiert haben, dass sie in diesen Suchmaschinen erwähnt werden, jetzt nicht mehr direkt, indem die User auf den Link klicken, aber immerhin kommen sie als Name nochmal vor. Und man kann sich schon vorstellen, dass man da irgendein Arrangement findet. Die haben dann da auch nichts von, wenn die Leute diese Suchmaschinen nicht mehr benutzen können. Dann werden sie halt nicht mehr gefunden und auch nicht mehr erwähnt und kommen im Bewusstsein der Öffentlichkeit nicht mehr so oft vor, nur bei ihren direkten Kunden.
Ja.
Insofern wäre das, glaube ich, so ein bisschen wie bei Spieltheorie, ne? Der schlechtmöglichste Ausgang wäre halt eine totale Blockade beider Seiten gegenseitig.
Ja.
Also wenn die Urheber wirklich versuchen, OpenAI zu zerstören und dieses Geschäftsmodell so unattraktiv wie möglich zu machen, dann zerstören sie auch eigene Geschäftschancen, die sie damit haben. Ich denke, dass das nur dann positiv für beide Seiten ausgehen kann, wenn beide Seiten davon profitieren. Und umgekehrt gilt es natürlich auch für die OpenAIs dieser Welt. Wenn die darauf beharren, sämtlichen Umsatz und natürlich auch die Gewinne, die sie damit einfahren, alleine einfahren zu wollen, dann wird ihnen das auf die Füße fallen.
Weiß man in dem Rechtsstreit, wie es da weitergeht oder wann da welche Deadlines sind?
Mir ist da keine Timeline bekannt.
Wir bleiben auf jeden Fall dran. Vielen Dank erstmal für das Update. Damit kommen wir auch galant zum Tipp der Woche. Das ist diesmal eine Doku und sie heißt Alles ist eins außer der Null. Der Film kam zwar schon im Sommer 2021 raus, aber ist momentan noch in der Dreisat-Mediathek zu sehen. Und allein vom Titel her hat man schon eine Ahnung, es geht um Computer. Im Untertitel heißt er denn auch Dr. Vaus Chaos-Computer-Film und dreht sich eben um die Geschichte des Chaos-Computer-Clubs. Die Hauptperson ist der Gründer Wau Holland, aber natürlich ist der ganze geschichtliche Kontext auch total interessant. Und die Doku lebt eben von diesen authentischen Videoausschnitten aus den 80er Jahren. Und so ein bisschen der so durch die Doku führt, ist Peter Glaser. Und für uns von der TR hier ist er kein Unbekannter, denn der hat auch lange für uns online und auch ein paar Texte im Heft, soweit ich mich erinnere, geschrieben. Und ich habe gestern Abend zumindest die Hälfte der Doku gesehen. Und der Wau Holland, ich kannte den vorher ehrlich gesagt nicht, aber ist ja eine skurrile Person, oder Wolfgang?
Kann man so sagen, ja. Wie Peter Glaser in der Doku gesagt hat, dann öffnete sich die Tür und heraustrat kein junger, schlanker Hacker mit Brille, wie ich erwartet habe, sondern ein Waldschrat. Also ja, das war schon eine sehr kernige Figur, ist in späteren Jahren oft mit Latzhose rumgelaufen, hat einen Vollbart, eine Stirnglatze. Nicht unbedingt das, was man sich unter so einem die Nächte durchmachenden, bleichen, spindeldürren, an nichts weiter als computerinteressierten Hacker vorstellen würde.
Wäre wahrscheinlich in dem Film immer Hacker.
Hacker, ja, fand ich auch lustig. ja, wahrscheinlich nicht dem Cast der Big Bang Theory entsprungen, sondern eher irgendwie. Ich habe eben bei der Google-Suche ein bisschen Rick Rubin gesehen, falls ihr den kennt, Musikproduzent, sehr bekannt. Genau, auf jeden Fall fand ich das echt ganz interessant. Und der ist ja sehr schlau und hat ja einen sehr hehren Ansatz ans Internet eigentlich, ne? Mit der offenen Informationspolitik und so. Und fand es immer ganz lustig, wie er Englisch geredet hat, ehrlich gesagt.
Ja, an einer Stelle sagt er ja auch, dass das Englisch, das er gelernt hat, hat er einfach nur aus technischen Handbüchern gelernt.
Total großartig. Ja, es ist wirklich gut, ohne Helme jetzt oder so.
Ja.
Aber er hat natürlich einen wunderbaren deutschen Akzent.
Ja.
Ich kann nicht beurteilen, wie deutsch mein Akzent wirklich klingt, wenn ich Englisch spreche.
Ja,
aber ich
ja.
bilde mir ein, dass es zumindest ein bisschen besser ist. Also das TH kriege ich, glaube ich, noch halbwegs aus dem Englischunterricht reproduziert.
Andrea, wie hat dir die Doku gefallen? Du hast sie auch ganz gesehen schon?
Ja, ich habe sie ganz zum Schluss, habe ich ein bisschen Handball nebenbei geguckt.
Eieiei.
Stehen, so war gerade der Abend, der Deutschland gegen Ungarn gewonnen hat. Jedenfalls, aber ich fand sie auch super gemacht und es war wirklich so eine kleine Zeitreise und in Zeiten, in die 80er und 90er. Und auch super interessant, wie Wolfgang schon sagte, ne, wie politisch aufgeladen das auch war und welche Wege das dann auch genommen hatten, dass dann, wenn als dann Geheimdienste ins Spiel kamen und so, und das natürlich mega spannend und irgendwie, als ich es gesehen habe, da ploppt es so ein bisschen wieder aus, aber eigentlich hatte ich das schon wieder fast vergessen, diese Geschichte, die eigentlich hinter diesem Ganzen steckt.
Ja. Kannst du noch mal ein bisschen, du hattest vorhin im Vorgespräch sozusagen noch erzählt, dass er, dass sich die TikToker dieser Welt mal diese Doku angucken müssten. Warum?
Ja, weil da klar wird, wie viel politisches Potenzial, politischer Sprengstoff eigentlich in dieser ganzen Geschichte drin steckt. Natürlich kannst du sagen, haben die frühen Pioniere, die Netzwerkpioniere, die Hippies damals und eben auch die frühen Hacker möglicherweise eine etwas naive Sichtweise darauf gehabt, wie die Welt funktioniert. Aber ihre Utopievorstellung war halt, dass Informationen darüber, wie die Welt funktioniert, für alle offen und für alle zugänglich sein sollte. Und dass daraus dann auch ein Stück weit Unkontrollierbarkeit der Gesellschaft gegenüber dem Staat resultiert. Das sind ja Sachen, die sind vollkommen verloren gegangen. So Ideen von alles teilen, Dinge gratis zugänglich machen, alle zusammen eine andere Gesellschaftsform entwickeln und sowas, die früher einfach viel selbstverständlicher waren. Hm. Nun war das natürlich eine ganz andere Zeit, ne? 1984 war dann Volkszählung, da hat sich eine Boykottbewegung gegen entwickelt. Es gab allgemein natürlich eine größere Skepsis. Es gab bis 89 noch diese beiden Blöcke. Wir haben Kalten Krieg gehabt, wir haben die USA, die internationale Rüstungsspirale, die das Gleichgewicht des Schreckens, atomare Abrüstung und so weiter. Die Russen waren mit im Spiel, Spionage war mit im Spiel, etc. Aber heutzutage haben wir auch eine Menge internationale Konflikte. Heute haben wir eine multipolare Weltordnung, heute haben wir Polykrise. Also es gibt genug Gründe im Grunde genommen, um auch heute politischer zu sein und sich über mehr Gedanken zu machen als darüber, wie man als Influencer bis 30 möglichst die ersten Millionen eingesackt hat.
Mhm.
Also das ist immer so, das, was, wenn ich mir so eine Doku angucke, das, was mich dabei bewegt, dass ich denke, da steckt da einfach mal viel mehr dahinter als eine große, bunte Unterhaltungsmaschine, mit der man einfach ganz viel Geld machen kann.
Mhm. Ja.
Aber vielleicht bin ich da auch einfach nur ein bisschen nostalgisch. Also das Interessante an der Geschichte ist ja aber auch, finde ich, dass man einfach schon sehen kann, dass auch damals, dass es schon vor dem, vor den Laptops und vor den iPhones auch schon Computernetze gab, eine Computersteinzeit und auch damals schon Leute, die Technik nicht unbedingt nur so verwendet haben, wie sie verwendet werden sollte, sondern auf ihre eigene kreative Art und Weise entdeckt haben. Hm. Also dieser BTX-Hack, also Bildschirmtext, ja. dieser erste große Hack, mit der dann der Chaos Computer Club bekannt geworden ist, war 1984. Hm. Ja. Also da waren viele von diesen Kiddies, die sich da jetzt bei TikTok rumtreiben, noch lange nicht geboren. Nee. Hm. Ja. Und damals gab es schon Computer, die sahen halt nur anders aus, die Computer und auch die Computernetze.
Hm. Ich fand es auch erstaunlich, welche internationale Bedeutung dass diese ganzen Entwicklungen dann auch bekommen haben.
Was meinst du jetzt?
Dass das aus Deutschland sozusagen, dass die ja wirklich auch einen Stand hatten international. Also das, man ja oft denkt, ja, das kommt ja alles aus Amerika. Das,
nee, ich glaube, dass auch diese politische Herangehensweise und auch eine eher gesellschaftliche Überlegung dabei, also sich ganz grundsätzlich nochmal zu überlegen, sowas wie eine Hackerethik zu sagen, auch Information sollte frei sein und dieser Gedanke kommt ja aus den USA, aber der CCC und insbesondere auch Holland hat dann aber ergänzt, ja, aber wir müssen unterscheiden zwischen privaten Daten und öffentlichen Daten und öffentliche Daten sollten verfügbar sein, aber private Daten sollten natürlich nach Möglichkeit geschützt werden. Mhm. Oder eben auch diese grundsätzliche Respektlosigkeit sozusagen. Also an Technik ranzugehen, offen und neugierig und sich das einfach mal anzugucken. Was kann man damit machen? Wie funktioniert das? Und es nicht als geschlossenes System zu akzeptieren. Das ist, glaube ich, so ein, weiß ich nicht, vielleicht europäisches, deutsches, philosophisches Gewicht, was in diese Diskussion reingekommen ist, glaube ich. Was dann später halt aber auch wieder mehr verwässert worden ist und verloren gegangen ist.
Auf jeden Fall gibt es diese Doku noch bis Ende des Monats, war das, ne?
28.
Bis 28. Also könnt ihr noch schnell gucken. Und dann gibt es sie bestimmt auch danach noch mehr wieder in irgendeiner anderen Mediathek zu finden. Wir verabschieden uns mit diesem Tipp für diese Woche. Bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.